Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Stopplopp und Cappuccino. Ich sitze hier mit Nico, dem frisch gebackenen Turniersieger, der nämlich gestern ein Doppelturnier gespielt mit Tano, der auch schon mal zu Gast hier war im Podcast. Nico, herzlichen Glückwunsch, hallo und erzähl doch mal, wie es war.
Ja, hallo. Es war unglaublich. Nein, das war ein in Laubenheim bei uns, ein kleiner Vorort oder ein Stadtteil von Mainz. Da war ein sogenanntes Schoppendoppel, das ist ein Spaßturnier, das sie jetzt schon seit einigen Jahren da austragen. Und das läuft so folgendermaßen ab, dass man halt mit seinem Doppelpartner, das ist kein offizielles Turnier, Doppelpartner, Doppelpartnerin, also mixed, es ist alles, wird alles in einen Topf geworfen, spielt man halt mit durchaus den Tag über mit einigen Getränken. Und da haben wir gestern einen schönen Tag verbracht, haben es gewonnen. Und ich glaube, für Tano war es wichtig, weil er spielt nächstes Jahr für den Verein und konnte dann sozusagen, hat er Standing jetzt, ein Jahr Standing hat er jetzt sicher.
Okay, trotz dem langen Tag und den paar Getränken, hast du es hier heute Morgen hergeschafft?
Ich habe es geschafft, ja.
Weil wir haben ja ein ganz spannendes Thema heute, was wir mal hier aufrollen wollen, über das wir sprechen wollen. Nämlich hat die Tenniswelt ein bisschen, wurde erschüttert in der letzten Woche, denn es kam raus, die Doping-Affäre von Jannik Sinner.
Richtig. Und zwar war das ja im Endeffekt wie so ein Banger. Man hat das ja gar nicht mitbekommen. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Weil letzte Woche hat ja Jannik Sinner einfach auf seinem Instagram-Account einen Brief sozusagen veröffentlicht, ein Schreiben.
Einfach in seiner Story gepostet.
In seiner Story und als Post, glaube ich, auch.
Oh, okay.
Und da kam halt raus, dass er einen positiven Dopingtest hatte. Wie sich rausstellte, im Nachhinein waren es sogar zwei. Da gehen wir gleich mal vielleicht näher drauf ein. Und dass er für unschuldig beziehungsweise freigesprochen wurde. Und das war natürlich erstmal so, das hat er erstmal geglaubt, was ist das denn jetzt? Ich konnte es erstmal gar nicht glauben. Und man hat es auch erstmal so in dem Moment, ich habe es erstmal gar nicht so realisiert, weil so von wegen, wo kommt denn das jetzt her? Weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, ich habe das auch als Instagram geöffnet, habe ich das dann gesehen. Und dann kam natürlich die Nachrichten Schlag auf Schlag. Und ich war auch erstmal so, okay, was geht jetzt ab? Du hast ja aber mal die Chronologie so ein bisschen zusammengefasst, weil ich glaube, viele werden es bestimmt mitbekommen haben, vielleicht einige auch nicht. Deswegen ist es ganz gut, dass mal hier alle Hörer auf einem Stand vielleicht sind, bevor wir hier anfangen zu diskutieren. Und oft ist ja auch so, wenn dann so viele News dann auf Social Media kreuz und quer fliegen, dass man vielleicht auch ein paar Sachen dann nicht mehr so ganz zusammenbekommt oder vielleicht ein bisschen durcheinander bringt. Deswegen glaube ich,
also da gab es viele Gerüchte dann auch. Natürlich sind dann auch viele, die dann sofort recherchieren und haben dann Videomaterial.
Verschwörungstheorien, da bin ich ja einer von.
Du bist ja auch so einer davon. Nee. Aber ich habe mal, im Endeffekt lief es ja so aus, dass er Mitte März wurde Jannik Sinner beim ATP-Turnier in Indian Wells zweimal positiv auf das verbotene Steroid Clostebol getestet. Die Meldung allerdings haben wir erst letzte Woche mitbekommen alle, ja. Er wurde allerdings von der ITIA, die International Tennis Integrity Agency, also die Agency oder sag ich mal die, ich nenne es jetzt einfach mal Behörde, ja, die dafür verantwortlich ist, den dem Doping den Kampf anzusagen, beziehungsweise im Tennis da sozusagen die Aufsicht hat, hat ihn mit sozusagen einem, das ausgerufene Schiedstribunal, das da einberufen wurde, die haben ihn freigesprochen. Von jeder Schuld wurde er freigesprochen und er gilt dann somit als nicht schuldig. Ja, so mal ganz kurz, wie es dazu kam. Es war anscheinend so, dass der, also die Erklärung von denen, wie das Ganze passiert ist, ja, es fing damit an, dass am 12. Februar, so um die Zeit, der Fitnesscoach von Jannik Sinner, Umberto Ferrara, in der Apotheke ein Mittel gekauft hat, Trofodermin. Das ist anscheinend ein Mittel, das man halt einfach in der Italien in der Apotheke rezeptfrei kaufen kann. Mhm. Und da ist dieser Wirkstoff Clostebol drin. Das ist ein, so wie ich es verstanden habe, sowas wie eine Wund- und Heilsalbe. Mhm. Kennt ja jeder von uns. Und da ist halt dieses Mittel, das Steroid, zwar in sehr, sehr geringen Dosen, Clostebol drin. Ja. Das wurde da gekauft am 12. Februar. Da gibt es auch Belege und das haben die auch alles dann später Jannik Sinner in seinem Bericht, den sie erstellt haben, haben das auch genau wiedergegeben, wie das zustande kam. Also die hatten auch Kassenbelege und wie auch immer. Am 3. März, also knapp einen halben Monat später, hat der Physiotherapeut von Jannik Sinner, Giacomo Naldi, hat in seine Tasche gegriffen und hat sich an einem Skalpell oder einer ja, Messerskalpell an der Hand verletzt. Dazu gibt es dann, da kamen dann Social Media, die ganzen Inspektor Social Media raus, die haben auch Bilder gefunden, wo der Physiotherapeut in der Box zu sehen ist bei dem Turnier in Indianwels und hatte einen Verband am kleinen Finger. Ja, das unterstützt auch so ein bisschen die These. Er war wirklich verletzt, er hatte sich da aufgeschnitten, er hatte das Messer, weil der damit halt den Yannick Sinner behandelt. Also nicht, dass er ihn nach dem jedem Match aufschneidet, aber weil er halt Schwielen hat an den Händen und so, dass er da halt das, sein Körper von Yannick Sinner behandelt. Deswegen hat er dieses Messer gehabt. Das
oder Verbände aufschneidet oder irgendwas.
Was weiß ich genau. Also hat sich, wie gesagt, am Finger verletzt. Und genau, er trug halt diesen Verband. Und es ist halt so, dass der Fitnesstrainer ihm dann nach 2 Tagen dieses Spray gegeben hat, um diesen Finger zu behandeln. Yannick Sinner, das ist auch ganz fundamental, hat sich anscheinend, diese Konversation, es hat anscheinend stattgefunden, das kann natürlich kein Mensch nachvollziehen, hat anscheinend seinen Physiotherapeuten gefragt, als er diese Verletzung am Finger gesehen hat, hat ihn gefragt, ja, hast du da was genommen, so ungefähr, was für mich problematisch sein könnte, und der Physio hat das sozusagen verneint, hat gesagt, so, nee, alles gut, ich hab nichts, ja, er sagt, er hat das nicht auf die Packungsbeilage geguckt, weil er hat nur das Spray bekommen, die Verpackung nicht mehr. Und er hat, wie gesagt, der Physio hat seinen Finger damit behandelt und hat den Yannick Sinner in der Zeit vom 5. bis zum 13. März täglich behandelt und hat keine Handschuhe getragen, hatte aber an dem Finger oder an der Hand halt dieses Spray drauf. Und da Yannick Sinner anscheinend einer leichten Art von Neurodermitis leidet am Rücken und auch Verletzungen an den Fingern hat, bei Tennis kennt ja jeder, dass man mal offene Stellen hat an den Füßen, hat er ihn halt behandelt und damit kam es halt anscheinend zu einer Kontamination von den Finger, das Spray, zu Yannick Sinner. Er wurde kurz und knapp am 10. März positiv auf das Mittel Clostebol getestet in Indian Wells. Und sogar 8 Tage später nochmal am 18. März dann auch nochmal. So ist das Ganze passiert. Das Ganze unwissentlich von Yannick Sinner. Er wusste nicht, er hatte sich anscheinend ja vorher rückversichert, ob der Physiotherapeut irgendwas für Behandlung dieser Wunde nimmt. Ja, so ist die Geschichte zumindest.
So, wie ging es dann weiter, nachdem dann Yannick Sinner oder das Team die Nachricht bekommen hat, er wurde positiv getestet? Warum wurde das nicht öffentlich gemacht und wie sind die dann vorgegangen? Weißt du das?
Genau. Yannick Sinner wurde erst am 4. April anscheinend offiziell über den positiven Doping-Test oder Befund informiert.
Und weiß man, warum es da so eine Phase gibt, in der die das dem Spieler oder dem Team nicht mitteilen, weil die selbst nochmal recherchieren?
Das kann ich jetzt nicht genau sagen, da müsste man nochmal genauer reingehen, aber vermutlich ist es dadurch, dass die vielleicht das nochmal nachprüfen und testen. Man muss auch dazu sagen, das habe ich vielleicht gerade eben nicht erwähnt, ist ja jetzt nicht so, darauf stützt ja auch so ein bisschen die Argumentation von Yannick Sinner, dass die Mengen, die da gefunden wurden, in dem Doping-Test, beide Tests, die am 10. und am 18. März, dass die verschwindend gering sind. Also man redet hier von einem Billionstel Gramm pro Milliliter. Ich glaube 100 Pikogramm pro Milliliter wurden circa jeweils bei beiden Tests, sogar ein bisschen weniger, zwischen 70 und 80 Pikogramm pro, ich glaube es war ein Pikogramm, also ein Billionstel Gramm. Also es ist einfach unglaublich wenig. Man fragt sich, wie genau kann man das eigentlich messen? Das ist ja eine Null mit halt einer großen Anzahl an Nullen nach dem Komma. Die geringe Dosis wurde aber trotzdem halt bei ihm festgestellt und genau, am 4. April offiziell über den Befund informiert. Er wurde dann automatisch am selben Tag noch gesperrt. Er hat aber in einem Eilantrag sofort geschafft, mit seinen Anwälten diese Dopingsperre aufzuheben. Das gleiche Prozedere passierte dann nochmal am 17. April. Er wurde zweimal gesperrt und hat durch einen Eilantrag sofort wurde diese...
Zweimal, weil er zweimal positiv getestet wurde?
Wahrscheinlich, also ob das jetzt wegen den 2 verschiedenen Tests ist oder ob es da irgendwelche anderen oder weil die Erklärung vielleicht nicht plausibel war und wie auch immer, das weiß ich jetzt leider nicht, ich hab die Berichte jetzt auch nicht, diese ellenlangen Prozedere nicht durchgelesen. Auf jeden Fall wurde er zweimal vorläufig gesperrt und er hat es zweimal rechtmäßig durch einen Eileintrag mit seinen Anwälten halt geschafft, dass das abgewehrt wurde. Am 17. April, als er gesperrt wurde, war es halt ein bisschen skurril. Ich glaube, das war ein Masters in ein Sandplatzmaster. Ich weiß nicht, welches es ist. Ich meine, es wäre Madrid. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dass er da eigentlich gesperrt die Pressekonferenz noch gehalten hat und dann einen Tag später frei war. Er wusste das natürlich, die anderen alle nicht. Und das Turnier dann gespielt hat. Ich meine, in dem Turnier wäre er im Halbfinale raus, weil er verletzt war. Und das nächste Turnier hatte er, meine ich, sogar abgesagt. Ob das jetzt der zeitliche Ablauf ganz genauso stimmt, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber ich meine, dass es so gewesen wäre.
Weiß man?
Um es dann abzuschließen.
Ja.
Mitte Juni hat die ITIA, also die International Tennis Integrity Agency, ja, sozusagen von, also Mitte Juni, am 19. Juni von Jannik Sinner eine detaillierte Erläuterung zu den Dopingproben bekommen. Also da haben die das dann alles halt richtig aufgerollt, das Team von Jannik Sinner, und haben das erklärt, wie es da zustande kam.
Das heißt, fast zwei Monate hatte er Zeit, diese ganzen Argumente einzureichen.
Anscheinend, genau. Okay. Und wurde dann halt bekanntermaßen letzte Woche am 20. August für unschuldig erklärt, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich weiß nicht, ob man trotzdem als Dopingsünder gilt oder nicht, aber er wurde auf jeden Fall von jeder Schuld freigesprochen. Das ist kein Fehlverhalten.
Und er ist nicht gesperrt.
Und er ist nicht gesperrt. Verliert aber trotzdem die Punkte von Indian Wells und sowie das Preisgeld, weil es halt da diesen positiven, das wäre normales Vorgehen.
Okay.
Genau.
Da habe ich jetzt zwei Fragen zu. Ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst, aber als er die Sperre ausgesprochen bekommen hat.
Ja.
Warum wurde es nicht direkt öffentlich gemacht? Haben die Spieler dann eine gewisse Zeit, um da eben diesen Eilantrag zu stellen oder Widerspruch einzulegen? Warum wird er gesperrt? Er weiß es, aber die Öffentlichkeit weiß es noch nicht.
Genau, das ist anscheinend so. Da haben ja auch die Doping-Experten sich dazu geäußert, dass das Prozedere, so wie es abgelaufen ist, anscheinend regelkonform war.
Ja.
Dass es halt so ist, auch zum Schutz der Athleten scheint das so zu sein, dass wenn dieser Eilantrag, dass das halt alles erstmal sozusagen anonym bleibt.
Okay.
Und genau, man muss dazu sagen, dieses unabhängige Tribunal, das da eingefordert wurde, die diesen Fall bewertet haben von Jannik Sinner, das war ja nicht die International Tennis Integrity Agency, sondern die haben ein unabhängiges Tribunal aus Experten, das sind Professoren weltweit, das waren drei Stück, ja, anerkannte Doping-Experten, ja, die aber auch alle, muss man ja dazu sagen, wenn man so ein bisschen die, also alle, denn war da auch angehörig, sind. Und wenn man sich diese Enthüllung vom Doping-Experten Hajo Seppelt anguckt auf der ARD-Mediathek, muss man ja auch die WADA sehr, sehr kritisch aktuell sehen. Mhm. Aber es sind ja drei Expertenprofessoren, die natürlich auch ihren Ruf zu verlieren haben, die anonym auch anscheinend, so ist das Prozedere, ob es tatsächlich so war, wird man nie wissen, aber nicht wussten, wen sie da jetzt sozusagen begutachten.
Okay.
Die wussten es nicht. Sie haben also anonym diese Daten bekommen, die Erklärung bekommen und haben darauf entschieden, erstens ist es anscheinend so, es gibt Studien oder eine Studie, die gezeigt hat im Jahr 2020, dass es zu einer Kontamination kommen kann, mit dem Mittel sogar, es war sogar das gleiche Mittel, wenn man das sozusagen über die Haut einmassiert und man hat Wunden und wie auch immer. Das kann passieren. Und die sagen alle drei, dass die Dosis so unglaublich gering war, dass es sowieso keinen positiven Effekt gehabt hätte. So viel muss man dazu auch sagen. Also es gibt da, die Erklärung ist durchaus plausibel.
Okay. Eine letzte Frage zu der Chronologie, bevor wir da jetzt mal so voll in die Diskussion einsteigen.
Ja.
Eben hast du ja schon gesagt, dass es eben das normale Prozedere ist, dass eben der Spieler dann vielleicht noch Zeit hat, um sich da zu rechtfertigen. Warum ist es aber so, dass es ja dann fast einen Monat gedauert hat, oder zwei Monate, also von der ersten Sperre bis zu dem Zeitpunkt, in dem Jannik Sinner dann so eine Erklärung abgeben musste?
Ja.
Und auch dann bis zum Freispruch, das sind ja jetzt fast 4 Monate gewesen. Wieso ist in dieser Zeit der Spieler, darf er bei den Turnieren teilnehmen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Und könnte ja auch sein, dass er vielleicht, dass das Urteil anders ausgefallen wäre, dass er gesagt hätte, ja, ganz klarer Dopingfall. Und da hätte er ja 4 Monate bei allen Turnieren teilgenommen und es wäre totale Wettbewerbsverzerrung gewesen. Er hat ja auch in der Zeit viele Turniere gewonnen. Wieso ist das möglich? Weißt du das?
Nein, das ist aber anscheinend alles regelkonform abgelaufen. Ich glaube, dass die sich natürlich auch alle bei so einem brisanten Fall, wir reden hier über Jannik Sinner, wahrscheinlich mit Carlos Alcaraz aktuell das Aushängeschild im Tennis, Nummer 1 der Welt, ja, positiv. Also einen größeren Imageschaden kannst du nicht bekommen. Also es scheint alles regelkonform gewesen zu sein, aber es ist natürlich ein großes Fragezeichen. Warum kann jemand weiter an Turnieren teilnehmen, am Wettkampf teilnehmen, obwohl ja noch keine Entscheidung gefallen ist.
Der eigentlich gesperrt ist, genau. Aber versucht,
genau, man könnte,
darum zu kämpfen. Das ist
eine große Diskussion. Man könnte natürlich jetzt jeder sagen, ich, jemand, der halt offensichtlich, vielleicht lag es auch daran, dass die Dosis so gering war und dass man gesagt hat, okay, da, wenn das eine andere Dosis gewesen wäre, vielleicht wäre es dann so, dass die gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall, erstmal ciao, ciao. Ja, aber es ist natürlich eine Frage, die sich halt stellt, ist, warum darf man dann weiterspielen? Weil ich könnte mir ja irgendwas reinpfeifen. Turniere spielen, gewinnen und dann heißt dann ja, du warst positiv und du bist nicht freigesprochen, du bist gesperrt und dann war das letzte halbe Jahr im Endeffekt, wenn der da große Turniere gewinnt, ja. Stell dir vor, hätte Wimbledon noch gewonnen, ja. Dann wäre das natürlich ein absoluter, massiver Schaden für den Sport.
Für alle Spieler, für alle Turniere.
Für alle, für die Glaubwürdigkeit. Ja. Das ist natürlich auf jeden Fall ein großer Punkt und das hat jetzt auch Djokovic gesagt, dass er sagt, das Protokoll muss überarbeitet werden. Hm. Also in erster Hinsicht, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich drauf, dass es nicht für alle gleich ist, beziehungsweise nicht die gleichen Voraussetzungen sind, ja. Und dass halt, im Endeffekt ja solche Fälle, dass halt da dann, dass das nicht an die Öffentlichkeit gerät, beziehungsweise dass halt weitergespielt werden kann, das ist natürlich ja schon irgendwie, das macht mich am meisten auch stutzig, wo ich mir so denke, wie kann das sein?
Mhm. Ja. Weißt du, ob der Fall jetzt damit abgeschlossen ist oder ob jetzt weiter geforscht wird? Weil ich habe jetzt gehört, dass der amerikanische Tennisverband, weil jetzt die US Open stattfinden, hat das Recht noch, da Zweifel zu äußern und Jannik Sinner für das Turnier nicht zuzulassen.
Genau. Also diese ETIA untersteht auch, oder der ganze Sport ja auch, der WADA, die hatten noch die Möglichkeit, Berufung einzulegen. Die haben auch schon angekündigt, dass sie sich den Fall ganz genau angucken wollen. Ja, ich glaube, da ist jetzt noch, stand jetzt zu keiner Entscheidung gekommen. Der Doping-Experte beziehungsweise der jahrelang schon im Doping da berichtet und wie auch immer, der Professor Sörgel geht davon aus, dass es im Endeffekt, ich meine, dass er das war, dass es die WADA und dann vielleicht sogar vor dem Internationalen Sportsgerichtshof den CAS geht, CAS, ja, dass es so weit gehen könnte. Aber die WADA hat noch das Recht zu sagen, das gucken wir uns genau an. Und wenn die sagen, nee, das teilen wir nicht, dann könnte es, wie gesagt, noch weitergehen. Ne? Also das ist noch nicht 100% abgeschlossen.
Aber Stand jetzt ist er im Feld bei der US Open und wird auch, wie es aussieht, morgen antreten.
Er ist da, er ist gemeldet, er wird spielen. Davon gehe ich mal aus. Und es wird jetzt auch nicht, glaube ich, morgen eine Entscheidung geben, weil dafür ist das alles zu brisant. Mhm. Genau.
Du hast ja eben schon angesprochen und hast von Hajo Seppelt gesprochen, wer Olympia verfolgt hat und auch vielleicht die ganzen Dokumentationen von ihm mal gesehen hat, der sehr, sehr viel Doping aufdeckt. Der hat ja dann auch vielleicht schon mitbekommen, dass eben in Sportarten einfach unglaublich viel gedopt wird. Und jetzt gab es eine Doku über den Fall in China, dass der Schwimmer offensichtlich gedopt haben. Und es wurde von der WADA nicht weiter nachgegangen, das Ganze. Das heißt, man kann einfach unterm Strich sagen, so hat es der Harry Seppelt gesagt, der Sport schützt sich selbst.
Ja.
So ist es ja meistens so, dass die Doper davonkommen und dass in so vielen Sportarten gedopt wird. Und da stellt sich natürlich jetzt für mich die Frage, warum hört man im Tennis so wenig? Thema Doping spielt überhaupt gar keine Rolle im Tennis. Es gibt sehr, sehr wenig Doping-Fälle. Ich glaube, ein, zwei haben wir rausgesucht, die aktuell sind oder die es in der Vergangenheit, von denen man gehört hat. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum wird im Tennis nicht gedopt oder warum hört man davon nichts?
Ja, also es gab natürlich immer wieder Fälle auch, ja.
Beispiel Simona Halep, die aktuell gesperrt ist.
Maria Sharapova.
Ja. Nicolas Jarry.
Genau, und ich meine ja auch Jensen Brooksby. Mhm. Ja, also da gibt es schon auch Fälle. Man hat natürlich, wenn man sich jetzt gerade diese Berichterstattung anschaut von Hajo Seppelt, dann muss man sich natürlich hinterfragen, es gibt wahrscheinlich keinen Sport mehr, der sauber ist. Ja, und warum sollten der Tennissport davon ausgeschlossen sein? Ne? Also es geht um viel Geld. Gerade im Tennis ist es ja nochmal vielleicht im Vergleich zu Fußball betrifft ja auch die Leichtathletik und alle anderen Sportarten, ist, du wirst ja für deine Leistung bezahlt und nicht, du kriegst ja jetzt nicht einfach mal so ein Grundgehalt. In den meisten Sportarten ist das ja so, dass du beispielsweise beim Tennis ja erstmal nur über Preisgelder lebst, ja, und Sponsoren, also musst du schon richtig gut sein. Und dass natürlich dann, wie es ja auch in der Leichtathletik ist oder im Schwimmen, an deinen Erfolgen gemessen wirst und wenn du erfolgreicher sein willst, dann verdienst du auch mehr Geld. Und wenn du erfolgreicher sein willst, dann, ja, ist halt vielleicht die Versuche, irgendwann groß zu sagen, um da mithalten zu können, muss ich vielleicht einen Schritt weitergehen.
Vielleicht liegt es auch daran, habe ich mir so gedacht, dass dieser direkte Effekt nicht so zu erkennen ist. Beispielsweise bei einem 100-Meter-Sprinter, wenn der gedopt ist, dann ist er einfach schneller und hier geht es nur um Schnelligkeit. Beim Tennis kommt eben noch dazu, dass du jetzt vielleicht nicht deine Taktik, deine Strategie oder deine Vorhand- und Rückhand dopen kannst, sondern da geht es ja vielleicht, hat es dann eher zweitrangig ist das Ganze.
Ja.
Vielleicht spielt das deshalb in Ballsportarten nicht so eine große Rolle oder ist nicht so präsentes Thema. Aber was ja die große Frage war, auch in der Öffentlichkeit, viele Spieler haben sich dazu geäußert, viele Ex-Spieler, dass es eben bei der ganzen Thematik Yannick Sinner so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft gibt.
Also, richtig.
Wer es verfolgt hat, Nick Kyrgios hat sich sehr kritisch geäußert, Shapovalov hat sich sehr kritisch geäußert, auch der deutsche Nicolas Kiefer hat sich sehr kritisch geäußert, die eben sagen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Dadurch, dass Sinner die Eins der Welt ist, hat er die Möglichkeit und natürlich auch viel mehr Geld zur Verfügung hat, logischerweise.
Richtig.
Da einen anderen Weg einzuschreiten, als vielleicht die 500 der Welt das hat. Mhm.
Ja. Genau, weil es wurde jetzt von, ja, ich sag mal, ich nenne sie mal Experten, schon geschätzt, dass die Anwaltskosten, die Sinner da hat, da im hohen sechsstelligen Bereich sind. Also da gibt es welche Schätzungen, die sagen, das hat ihm schon eine 500.000 gekostet. Das ist für Yannick Sinner in Anführungsstrichen ja erstmal nichts. Jemand anderes, beispielsweise nehmen wir jetzt mal als Beispiel jetzt nur Sinja Kraus, die wir hier im Podcast hassen, oder Benjamin Hassan, die erzählt haben, wir leben hier auf Null.
Ja,
da wird es halt schwierig, sich erstmal so die finanziellen Mittel zu haben, um dann auch adäquat darauf reagieren zu können. Mhm. Ja. Und das ist natürlich das, was halt vielleicht wahrscheinlich auch viele Spieler meinten, different players, different rules oder unterschiedliches Vorgehen. Er hat halt die Power dahinter, sich wahrscheinlich das beste Team zusammenzustellen, um dann den Fall halt so aufrollen zu können, wie er das jetzt gemacht hat. Ja. Es stellt sich für mich natürlich viele Fragen, also da sind noch schon ein paar Ungereimtheiten. Der, von dem wir gerade gesprochen haben, der Doping-Experte Fritz Sörgel, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, er ist Pharmakologe und macht halt da viel im Links. Er sagt, aus seiner Sicht ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Clostebol in den Mengen, die bei Yannick Sinner, wobei die halt sehr, sehr gering sind, über die Haut eindringt. Ja, dass es dann im Dopingtest auffällt. Er hält das für sehr, sehr unwahrscheinlich. Für ihn stinkt das alles bis zum Himmel. Er sagt sogar auch, dass das außerhalb des ganzen Prozedere der WADA-Regeln sind. Das ist natürlich immer, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, weil halt jede Sportart seine eigene Vorgehen dann vielleicht hat. Ja, aber
in der Dopingkontrolle meinst du jetzt?
Genau, oder in dem Vorgehen, ne, wie das Ganze halt auch kommuniziert wird. Ja, wir haben es ja jetzt beispielsweise auch gesehen, die WADA mit den Schwimmern, mit den chinesischen Schwimmern, die da, es gibt ja anscheinend, wird da wieder auch wieder anders vorgegangen.
Ja, ja.
Aber wie gesagt, der Doping-Experte Sörgel sagt hier, er glaubt, dass für ihn stinkt das bis zum Himmel. Und ja, ich meine, wir hatten ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen, es gab ja in der Vergangenheit immer solche wilden Geschichten.
Mhm.
Ja. Keine
Dopingmittel
Ahnung.
In der Zahnpasta. Oder ich erinnere mich an Richard Gasquet, der mal wegen Kokainmissbrauch gesperrt wurde und der dann auch eine Erklärung abgegeben hat, dass er auf einer Party eine Frau geküsst hat, die vorher Kokain konsumiert hat und dadurch ist das Kokain auf ihn übertragen worden und dadurch wurde er positiv getestet und wurde freigesprochen. Also es gibt ja immer die wildesten Geschichten.
Ja.
Und auch diese Geschichte, natürlich so wie Yannick Sinner oder das Team das Ganze darlegt, klingt das alles sehr plausibel, wenn man dann diese Bilder sieht mit dem Verband am Finger vom Physio und dass sie Belege haben, dass der Fitnesstrainer sich dieses Spray gekauft hat. Das klingt alles natürlich nach einer super stimmigen und runden Geschichte. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ja, der Klassiker, wenn es dann um die Doping-Geschichten geht, wie du es gerade gesagt hast, dann wird dann eben Dopingmittel plötzlich in der Zahnpasta gefunden und der Athlet weiß da nichts davon. Und auch, dass Yannick Sinner angeblich, so soll es ja stattgefunden haben, dass er sein Physio gefragt hat, nachdem er diese Schnittwunde hatte, hast du etwas genommen, was für mich ein Problem werden könnte? Da stelle ich mir natürlich die Frage, wer fragt sowas? Also wer welcher Spieler guckt sich sein Physio an, guckt, okay, hat der irgendwo eine Verletzung? Könnte es sein, dass er ein Spray benutzt, in dem ein verbotenes Mittel drin ist? Ja. Ich frage das lieber vorher ab. Das kann ich mir sehr schwer vorstellen.
Bezweifelt, dass halt gesagt wird, stopp mal kurz, also da haben sich auch schon viele, auch andere, die sich mit dem Thema angenommen haben, darüber berichtet, haben auch die Frage gestellt, ja stopp mal, also wenn du doch nur anscheinend eine offene Wunde am Finger hast, ja, beziehungsweise die ist noch nicht ganz verheilt. Wer behandelt denn dann mit einer offenen Wunde am Finger? Also warum deckst du das nicht ab? Ja. Weißt du so, also macht man ja einfach auch, um sich selbst vielleicht nicht zu schützen, aber weil es könnte ja wieder aufreißen vielleicht, ja, du massierst, also weißt du, so die Frage. Ja. Oder das hat ja auch der Doping-Experte Sörgl gesagt, wie viel Liter hat er sich denn da auf die Hand gekippt? Ja? Ja. Da macht man halt einen Sprüher und fertig, ja. Also es sind viele Ungereimtheiten und natürlich muss man sich auch die Frage stellen, ist ja die Verschwörungstheorie, wusste Sinner, das weiß man natürlich im Nachhinein nicht, über die Dosis, über die Höhe, weil es könnte ja natürlich auch sein, dass man alle Fakten bekommt und sich dann im Anschluss eine Geschichte ausdenkt, die dazu passt. Mhm. Oder wusste er es nicht und er musste seine Geschichte darstellen und passt die zu den Fakten. Ja. Das ist halt eine große Frage. Natürlich könnte man auch sagen, man weiß natürlich nicht, wie häufig wurde Jannik Sinner vorher getestet? Ne? Also ist das jetzt der erste Test in diesem Jahr gewesen? Ja, im Tennis wird anscheinend laut WADA-Bericht, was ich geguckt habe, relativ viel getestet. Aber ist es sein erster Test? Es könnte ja sein, vielleicht sind das die Rückstände von einem langfristigeren Doping.
Ja, richtig. Weil das ist ja bekannt, dass Athleten natürlich nicht sie dopen ja so, auch bei Olympia, dass sie eben bei den Olympischen Spielen eben nicht mehr nachweislich was in ihrem Körper haben, sondern es wird ja im Training gedopt. Beim Tennis natürlich so, du hast super, super viele Turniere über das ganze Jahr hinweg. Ich bin jetzt kein Dopingarzt, ich weiß nicht, wie man das timen kann, dass man dann zu einem gewissen Event dann eben nichts mehr nachweisbar ist, aber es könnte ja sein, dass dann noch minimale Rückstände dann da sind.
Könnte sein.
Und vielleicht 3 Tage später wäre es dann komplett raus aus dem Körper. Das weiß man alles nicht.
Das weiß man nicht, aber wie gesagt, da möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass es so ist. Also ich will einfach nur sagen, es
sind die Fragen.
Die Fragen, die hat man natürlich, ja, weil es halt irgendwie auch so ein bisschen undurchsichtig ist, ja. Hajo Seppelt sagt dazu, Zitat von ihm, wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es sich hier nicht um absichtliches Doping gehandelt hat, dann ist es nach den Regeln auch korrekt, dass Athleten nicht belangt werden. Also die Wahrscheinlichkeit ist anscheinend hier höher, dass es nicht absichtlich war. Also muss man auch einfach mal sagen, dann war es das halt auch nicht. Ja. Ich sage, weil der am Anfang, die ganze Geschichte, muss, wenn man sie so liest, ne, dann denkt man so, ja, okay, das ist halt schon plausibel alles. Also so denke ich halt so, ich sage, ja, okay, da trifft ihn keine Schuld. Und für mich der größte Proof ist im Endeffekt, wenn es wirklich so ist, natürlich, die Menge, die da gefunden wurde, ist so gering. Wir reden hier von einem Billionstel Gramm. Das kann man ja, welches Messgerät kann das messen so von uns? Ne? Geht ja gar nicht. Ja. Das, und die Experten sagen ja auch, es kann keinen Einfluss haben.
Ja.
Ja. Die Geschichte, die er dazu erzählt, ja, dann dieses Foto mit dem Verband von dem Physiotherapeuten und so, das scheint ja alles plausibel zu
sein. Aber ganz kurz nochmal zu der Dosis. Das kann natürlich trotzdem sein, dass die Dosis im Körper vorher viel höher war und dann zum Testzeitpunkt dann gering ist.
Genau.
Das könnte natürlich sein.
Das könnte natürlich so sein. Das weiß man alles natürlich nicht. Ja. Das ist Spekulation.
Aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Genau. Worauf wolltest du hinaus?
Ich wollte darauf hinaus, dass ich sage, trotzdem ist es ja jetzt so, dass es ja nicht beim Jannik Sinner so war oder bei egal bei welchem Athleten wir von wem wir sprechen, Frau wie Mann, wer auch immer, dass er davon nichts wusste, weil er beispielsweise da ist wie in einem James-Bond-Film jemand vorbeigelaufen am Teller und hat mit einer Spritze mal kurz irgendein Mittel auf die Nudeln gespritzt und ist weitergelaufen. Keiner hat es gesehen, nur Videokameras so ungefähr und der hat es gegessen und unbeabsichtigt und alle denken so, oh scheiße, wie krass, ja. Es war ja aus seinem eigenen Team, ja. Und da kann man natürlich aus seinem eigenen Team, also der Fitnesstrainer, der es gekauft hat, der Physiotherapeut, der es ihm in Anführungsstrichen verabreicht hat, unwissentlich, ja. Aber es ist ja sein Team. Und da kann man natürlich im Nachhinein immer argumentieren, ja gut, das kann ja dann immer die Argumentationsgrundlage von einem Athleten sein, zu sagen, ja, ich wusste davon nichts. Mein Trainer, der hat mir ein Getränk gegeben und ich habe es einfach getrunken. Und ich habe ihn gefragt, der hat mir versichert, das ist nur Apfelschorle. Dabei war das hochkonzentriert irgendwelche Steroide, die ich da genommen habe. Wusste ich nicht, weißt du? Und ich sage, wahrscheinlich hätte er sich nicht beschweren dürfen, hätte er eine Sperre bekommen, weil es ist in seinem Team passiert, ja. unabhängig davon, wie hoch diese Dosis jetzt war. Ja, und ob das jetzt, so sehe ich das ein bisschen, dass ich sage, man muss das schon auch ein bisschen kritisch noch sehen, weil es ist in seinem Team passiert. Er hat sich auch inzwischen, jetzt erst, von seinem Fitnesstrainer und von seinem Physiotherapeuten getrennt.
Ich glaube, nicht in New York dabei?
Genau, also laut italienischen Medien hat er sich von ihnen getrennt. Ich glaube, es ist auch unumgänglich. Es wäre völlig unglaubwürdig gewesen, hätte er die noch weiter im Team behalten. Aber sie waren zum Zeitpunkt des Dopings in seinem Team. Wahrscheinlich hat er sie auch erst im Nachhinein letztlich von denen getrennt, weil das wäre sonst alles irgendwie zu auffällig gewesen in Form von, die hätte Fragen gegeben, was ist hier los, ja. Ja.
Also ich glaube, was man so hört, die Dopingliste der Medikamente, die da draufstehen, die ist ja super, super lang und es kann natürlich für Athleten extrem schwer sein, auf alles zu achten und dass du mal hier und da in ein, sag ich mal, in ein Fettnäpfchen trittst, das kann passieren, ja. Ich glaube, das ist schon, die müssen schon auf sehr, sehr viel achten.
Ja.
Aber wenn der Fitnesstrainer in Italien in der Apotheke so ein Spray holt und er nicht weiß, dass da dieses Mittel drin ist, da ist schon der erste Fehler. So. Und wenn du dann das Mittel weitergibst an den Physio und der auch einfach blind sich irgendwas draufschmiert oder draufsprüht und dann die Eins der Welt behandelt und das dann dazu kommt, dass es das dann in Yannick Sinners Körper nachgewiesen werden kann, dann sind es zwei verrückte Fehler, die da passiert sind. Und dann fragt man sich natürlich, ihr arbeitet ja nicht für irgendwie ein Hobbyspiel, sondern ihr arbeitet für die Eins der Welt, der den ganzen Sport repräsentiert. Der ist die Nummer Eins der Welt und da muss es doch ein bisschen professioneller zugehen, dass die Fitnesstrainer, die Physios, sich komplett absichern, sobald sie irgendein Medikament für sich selbst auch kaufen oder verwenden und dann
Massageöle verwenden oder sonstiges.
Wie kann sowas passieren? Das fragt man sich natürlich schon.
Ja, wahrscheinlich passiert es halt einfach durch Unachtsamkeit. Ne? Also wenn man in dem Fall, dass man einfach sagt, so im Nachhinein, scheiße, wie konnte mir das passieren? Ne? Es darf nicht passieren. Würde jeder im Nachhinein jetzt sagen wir auch, wie kann dir das passieren? Mhm. Der denkt sich halt so, ey, damit, das ist so eine, im Lotto gewinnen ist wahrscheinlich wahrscheinlicher so ungefähr. Ja. Ja, ich habe gerade noch mal ein bisschen was recherchiert, also weil ich ja vorhin gesagt habe, das war alles im Einklang mit den Regeln und wie auch immer. Der Auffassung, habe ich ja gerade eben gesagt, ist der Professor Sörgel nicht. Der sagt halt, das stinkt bis zum Himmel. Da wurden WADA-Regeln verletzt. Hajo Seppel sagt auch, dass hier der Öffentlichkeit sozusagen was möglicherweise vertuscht werden sollte, sozusagen, oder nicht öffentlich gemacht werden sollte. Das wäre nicht im Einklang mit dem WADA-Code. Allerdings hat er darauf beziehe ich mich ja auch, die ITIA argumentiert, dass sie auch ihre eigenen Regeln haben. Das ist ja halt dieses Undurchsichtige, finde ich, so ein bisschen in diesem Doping, dass dann plötzlich jeder Verband so irgendwie dann seine eigenen Regeln hat, wie sie damit umgehen. Die WADA hatte auch irgendwie noch Mitbestimmungsrecht. Also es ist irgendwie alles schwer zu verstehen. Ja.
Ich glaube, wir haben ja auch mal versucht rauszufinden, wie im Tennis getestet wird und es ist auf jeden Fall nicht klar für uns, für Außenstehende.
Es steht zumindest drin in dieser ITIA, dass sie sich halt an die Vorgaben der WADA halten und die Spieler werden getestet bei den Veranstaltungen, bei den Turnieren. Ja. Inwiefern, da haben wir jetzt gerade auch schon vorhin drüber gesprochen, das angekündigt ist, ich gehe davon aus, dass es nicht angekündigt ist. Das heißt, du gehst vom Platz und heißt, dann kommt jemand und sagt, komm mal mit, wir müssen mal eine Dopingkontrolle machen. Wie man das ja auch aus dem Fußball kennt, dass die dann danach der
Stichprobenartig
die rausnehmen und auch in der Trainings, also die müssen anscheinend angeben, wo die Spieler im Training sind und dann kann es auch dazu kommen, dass sie dann da getestet werden.
Ja. Aber wie oft das ist oder auf den Events, ob dann auch der Sieger, der Finalist oder ab Achtelfinale alle getestet werden, das weiß man nicht.
Das weiß man nicht, ja. Genau.
Weil da habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, weil es könnte ja auch durchaus sein, dass auf einem Turnier getestet wird und die Spieler sozusagen, es sozusagen rumgeht, oh, bei dem Turnier wird vermehrt getestet und dass dann die Spieler dann aufgeben oder aus dem Turnier zurückziehen. Das sage ich deshalb, weil wir schon mal darüber gesprochen haben, auch hier im Podcast, dass vor allem Jannik Sinner und Alcaraz im Vergleich zu den anderen Topspielern früher, Nadal, Djokovic, Federer, extrem viele Turniere auslassen oder aufgeben oder aus dem Turnier zurückziehen, also nicht die weitere Runde antreten. Da kann es wieder sein, dass es einfach so ist, okay, das sind Vorsichtsmaßnahmen, die sind müde, das ist eine bessere Trainingssteuerung, die wollen sich nicht verletzen und die wollen eine lange Karriere haben, deswegen setzen die Events aus. Es kann natürlich aber auch sein, wenn man es jetzt aus dieser Dopingbrille sieht, dass die Spieler oder jetzt in dem Fall Jannik Sinner Turniere auslässt, weil er vielleicht weiß, okay, bei dem Turnier wird getestet oder wenn sie testen, ich habe noch nachweislich Doping in meinem Körper. Mhm. Oder es, man kennt es ja auch aus der Leichtathletik, dass sie zum Beispiel wissen, okay, die Läufer unter den ersten drei werden getestet und dann verursachen sie absichtlich einen Fehlstart, damit sie eben nicht in die Dopingkontrolle reinkommen. Gibt es ja all solche Geschichten und dass es halt auch so gesteuert sein kann. Ist natürlich jetzt wieder eine sehr wilde Theorie von mir, könnte aber sein.
Ja, ich glaube, da stimme ich dir auf jeden Fall überein. Wenn man sich die ganzen Doping-Agenturen anguckt und die WADA und jetzt hier auch die Tennis Integrity Agency, wie sie heißt, und man liest die Berichte, wie dieses vorgeben, dann denkt man so, ah ja, das ist ja safe, das ist ja geritzt. Aber ich glaube, und das hat ja auch immer die Geschichte, hat das ja bewiesen, dass es da immer Korruption gibt. Immer Whistleblower, in Anführungsstrichen, die hingehen und sagen, ah, pass mal auf, weißt du, das ist ja so, passiert's halt, ne? Jetzt, bestes Beispiel ist ja das mit der Bericht von Ajo Seppelt mit China, wo halt super viele Fragezeichen gibt, ne? Wieso hat die WADA das nicht so und so gemacht? Das stinkt ja auch bis zum Himmel, ja? Dass es da einfach dann sich nicht immer an dieses Protokoll gehalten wird, sei es einzelne Leute, ja, die vielleicht hingehen, keine Ahnung, jemand, ich nehme jetzt aber mal irgendein Land, ja, also immer USA, der hat die Info, ein US-Amerikaner, der da für die Doping, Anti-Doping-Agentur arbeitet, der dann den Spielern, Spielerinnen sagt, ah, pass auf, da wird getestet. Weißt du nicht. Weißt du nicht. Natürlich die Korruption im Sport. Vielleicht lässt sich jemand bestechen, wird bezahlt für Informationen. Das ist ja alles jetzt nicht so abwegig, weil die Geschichte hat es ja gezeigt.
Genau.
Ja, die Geschichte hat es ja gezeigt, dass es genau so abläuft. Ja, kann man nur die Netflix-Doku Icarus empfehlen, wo im Endeffekt das russische Staatsdoping, also wie die das gemacht haben, das ist ja schon ein, da kannst du einen Film machen, das ist der nächste James Bond.
Ja.
Ja.
Ja, auch in der weiteren Doku von Hajo Seppelt spricht er über den spanischen Dopingarzt Fuentes.
Genau.
Und da ist es anscheinend so, dass er hat auch Tennisspieler gedopt, unter anderem Grand-Slam-Sieger. Aber es kam nie raus, wer es war.
Genau.
Aber es ist bekannt, dass es Grand-Slam-Sieger waren, die er auch gedopt hat. Aber man weiß nicht, wer es war.
Genau, man weiß auch nicht, welchen Zeitraum wir da sprechen. Es war ja zu der Hochzeit, das Spanisch laut dem neuesten Reportage von Hajo Seppelt bei Barcelona 92, wo ja anscheinend, wie es aussieht, ein spanisches Staatsdoping gab. Mhm. Ja, also zumindest wird das so berichtet. Und natürlich ist da auch dann der Tennis nicht von befreit, muss man ja ganz klar sagen. Ja, also Doping im Tennis, das ist ja nicht so, wie du hast ja vorhin schon gesagt, du wirst ja keine Pille einwerfen oder eine Spritze kriegen und du kannst danach eine schönere Vorhand spielen, du hast eine technisch bessere Vorhand, ja, oder du hast ein besseres Spielverständnis in Form von, du kannst strategisch oder taktisch auf dem Platz Situationen besser beurteilen und kannst die besseren Schläge dann auspacken. Aber natürlich geht es um Regeneration im Tennis, es geht um Kraft.
Um Ausdauer.
Ja, um Ausdauer, da ist natürlich was rauszuholen, ja, und wahrscheinlich eine Menge. Ja,
klar. Und das bringt mich jetzt auch wieder zu Jannik Sinner. Weil man kann natürlich jetzt im Nachhinein dann immer viele Geschichten sich zusammenreimen und sagen, ja, guck mal, das ist doch alles auffällig und so. Aber auch das habe ich natürlich gemacht, habe mir mal überlegt, die ganzen, was oder meine Fragen habe ich mir gestellt. Und wenn man sich auch seine Leistungsexplosion anguckt im letzten Jahr bis jetzt, die ist natürlich schon enorm. Eine extreme Leistungsexplosion. Und ich glaube, Jannik Sinner war auch als junger Spieler mit 17, 18, 19 immer sehr bekannt dafür, dass er körperlich im Vergleich zu den anderen sehr, sehr schwach ist. Der war super dünn, war so ein Hämpfling und der hat ja schon einen richtigen Schub gemacht.
Ja.
Einen richtigen Schub gemacht, ja. Natürlich spielt es damit rein, dass man sich fragt, okay, passt irgendwie schon zu der Geschichte dazu. Gleiche gilt für Alcaraz, ja, auch er. Da stelle ich mir mal die Frage, wie kannst du mit 2021 schon so einen muskulösen Körper haben. Ja, natürlich kannst du es mit Training erreichen, aber wenn man jetzt wieder sich anguckt, wie die Spieler trainieren und wie viele Turniere die spielen, wie viel die reisen, da fragt man sich natürlich schon, wo passt denn überhaupt so viel, woher hast du die Zeit, so viel Krafttraining zu machen? Also wer selbst mal Krafttraining gemacht hat, der weiß, du kannst nicht in der Phase, in der du Turniere spielst, ja, plötzlich extrem harte Krafttrainingseinheiten einstreuen, weil das sich einfach dann mit deinem Tennis nicht vereinbaren lässt, weil du wahrscheinlich dann an Koordination verlierst und einfach wahrscheinlich nicht mehr so sauber den Ball triffst, wie du es vorher gemacht hast. Das musst du immer in Phasen machen, wo du vielleicht gerade keine Turniere spielst. Da fragt man sich natürlich schon, wann hast du dir Zeit genommen, so extrem an deinem Körper zu arbeiten, in so jungen Jahren schon? Das sind einfach so ein paar Fragezeichen, die natürlich da sind. Das war auch mal die Frage bei Nadal. Das war auch immer
ja, da gab's ja auch
Fragezeichen.
Wurde ja auch häufig sogar des Dopings beschuldigt. Ne? Also gab es nie Beweise, um Gottes Willen, will ich jetzt nicht sagen, aber gab es ja sogar welche, die da sich öffentlich gesagt haben, Herr Nadal würde dopen. Ja? Die Frage ist berechtigt. Das gilt natürlich für alle Sportarten. Wenn man dann sieht, und das ist ja, Ajo Seppelt sagt es ja auch, die Wahrheit kommt ja immer erst viel später ans Licht. Ne? Wie ist jetzt bei der Olympia war dieses Jahr, das kommt ja erst Jahre später raus. Ja. Beim Tennis kommt es auch raus mit Sicherheit und es ist wahrscheinlich die Dunkelziffer ist riesig. Ja, die ist riesig, wie viel da gedopt wird. Ja. Sei es auch mit Mitteln, die vielleicht nur kurzfristig im Körper sind, ja, um schneller zu regenerieren oder wie auch immer. Ja. Und natürlich, wenn man das, was du meinst, wenn man jetzt mit dem Hintergrund das betrachtet, wie welchen athletischen Körper oder welche Dings die Spieler in jungen Jahren schon haben, kann man natürlich der einen sein sagen, ja, das ist ein gottgegebenes Talent und eine Veranlagung, deswegen ist er halt die Nummer eins, ja. Aber ja, und darüber, dass wir jetzt hier diskutieren, zeigt einfach den Schaden, den dieser Fall Jannik Sinner jetzt für den Tennissport halt gebracht hat, der ist halt schon riesig, ne? Also die Glaubwürdigkeit ist da im Tennis halt auch nicht mehr. Der weiße Sport ist es schon lange nicht mehr, muss man einfach auch sagen, ja. Und da ist ein Image-Schaden entstanden, auch durch die ganze Vorgehensweise jetzt, wie damit umgegangen wird, ist sehr, sehr fragwürdig. Ja, es ist sehr, sehr fragwürdig und ich glaube, da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Ein weiteres Fragezeichen, was ich habe, ist nämlich, abgesehen von den Aufgaben bei den Turnieren oder gar nicht erst antreten, kommt dazu, dass die Verletzungen, die Jannik Sinner hat, oder auch Alcaraz, das sind immer Muskelverletzungen. Und da fragt man sich natürlich auch, oder viele Experten fragen sich, warum haben die in so jungen Jahren schon so viele Verletzungen, Muskelverletzungen? Und es ist ja auch, wenn man das wieder aus der Dopingbrille sieht, klassische, sag ich mal, Anführungszeichen, Dopingverletzung. Weil einfach, wenn du Steroide nimmst und deine Muskeln extrem schnell wachsen, ja, deine Sehnen und Bänder wachsen nicht so schnell mit. Das heißt, es ist so totale, ich versuche es mir mal ganz einfach zu erklären, Disbalance einfach und dadurch bekommen die Athleten sehr schnell Muskelverletzungen, weil einfach die Knochen, Sehnen und Bänder nicht so schnell mitwachsen können. Die Muskeln wachsen viel schneller. Mhm. Das hat man ja auch in der Leichtathletik ganz viel. Bei den beiden ist es ja in der Vergangenheit auch sehr oft, sehr, sehr häufig dazu gekommen, dass die Muskelverletzungen haben. Man fragt sich mit 20 Jahren schon so eine Verletzungshistorie. Kann natürlich aber auch sein, dass sie sich einfach ganz bewusst für die Turniere rausnehmen wollen.
Wollte ich
gerade
sagen.
Und dann gehen die einfach zum Arzt, lassen sich einen Test schreiben, damit die das einreichen können bei der ATP. Hier, ich bin verletzt, ich kann nicht am Turnier teilnehmen, damit sie Pause haben.
Richtig.
Das weiß man natürlich alles nicht.
Genau. Und das ist halt irgendwo alles undurchsichtig. Das, was du gerade beschrieben hast, ja, vielleicht nehmen sie sich auch einfach raus, um mal Pause zu haben.
Richtig.
Um zu regenerieren, ja. Also, ich stimme dir schon überein, dass es da. Also ja, siehst ja, viele Fragezeichen gibt. Das sind alles Sachen, die wir nicht beantworten können, die wir wahrscheinlich auch niemals beantworten werden. Ja, der Fall ist für mich so brisant, weil man ja irgendwie gerade bei Jannik Sinner everybody's darling, weißt du, man denkt so jeder so, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann das bei ihm passieren? Ja, ich sage jetzt mal meine Theorie, wenn es jemand anderes wäre, sei es mal Nick Kyrgios, der wäre die internationale Presse auch noch mal viel negativer. Ne?
Wahrscheinlich, ja.
Ja, wo man dann sagen würde, ey, was ist, war klar, so ungefähr, ja.
Und bei erinnere dich mal damals an Djokovic, als da das Gerücht rumging, oder es war wahrscheinlich auch so, dass er sich vor einem Match an Infusion angeschlossen hat, einfach nur um die Regeneration zu beschleunigen. Da ging es nicht um Dopingmittel, sondern da wurden Elektrolyte reingepumpt in den Körper.
Ja, wobei ich auch da nicht sicher bin, ob das erlaubt ist.
Genau, wusste man nicht, aber es war, und da war auch ein Riesenskandal erstmal, dass er sowas machen würde. Und bei ihm war das viel extremer, als dann vielleicht bei einem Jannik Sinner ist.
Stell dir vor, das wäre das gleiche hier mit Djokovic passiert. Also der wäre in der Luft zerrissen worden wahrscheinlich. Ja, also und die. Er hat natürlich auch bei seinen Mitspielerkollegen halt, ich glaube, dass viele, diejenigen, die sich öffentlich geäußert haben, waren ja auch kritisch. Es gab natürlich welche, die gesagt haben, ja, ich glaube, ich bin da voll auf der Seite von Jannik Sinner, weil das ist so gering, das ist lächerlich. Ja, man muss natürlich auch drüber sprechen, bei den ganzen Dopingtests, ja, die Grenzwerte von solchen Mitteln. Also ich meine, dass es mit Sicherheit Verunreinigungen gibt, ja, dass es dazu kommen kann, auch von, sei es von Produktherstellern, ne, die vielleicht irgendwie Verunreinigungen haben. Und wenn das so genau ist, dieser Dopingtest, kann es immer passieren, ja, dass du vielleicht ein unverunreinigtes Massagegel hast, weil da irgendwas drin ist, wurde verunreinigt. Und wenn das so genau ist, dass du halt dann plötzlich von einem positiven Test, dass es die Grenzwerte einfach so gesetzt werden, dass man sagen könnte, okay, ab dem Bereich oder ab der Grenze hat das wirklich einen Effekt, ja, einen Effekt auf die Leistung. Alles drunter ist lächerlich. Das ist natürlich alles immer gefährlich, weil sonst öffnest du die Tür zu sagen, okay, wir bleiben in den geringen Dosen, vielleicht hat das auf Dauer irgendeinen Effekt, ich weiß es nicht, ja. Aber auch da muss man drüber reden, ja. Und dass man auch einfach sagen muss, das, was ja Hajo Seppel gesagt hat, wenn man davon aus, also wenn es keine plausiblen Argumente gibt, zu sagen, er ist schuldig, und es überwiegen die Argumente zu sagen, das ist Quatsch, ja, dann muss man dem auch einfach mal glauben, weil es gibt ja auch durchaus viele Fälle in der Dopinggeschichte oder in der Geschichte des Dopings, wo Sportler zu Unrecht auch einfach verurteilt wurden, beziehungsweise gesperrt wurden. Das ist ja, stell dir vor, Yannick Sinner müsste jetzt 2 Jahre Pause machen. Das ist für ihn kein Karriereende, aber das ist schon heftig. Und bei anderen Sportarten kann es halt das Karriereende bedeuten. Ne? Wenn du halt, keine Ahnung, mit Ende 20, Anfang 30 plötzlich eine 2-jährige Pause hast in einem Sport, wo der Wettkampf einfach essentiell ist. Sei es im Tennis, ist es ja im Endeffekt ähnlich. Du bist 2 Jahre raus. Das ist schon eine harte Zeit. Ne? Also da zurückzukommen, kann das halt Karriereende bedeuten, obwohl du weißt, dass du eigentlich nichts falsch gemacht hast. Ja,
ja, ich glaube, wenn man das aus der...
Und wenn die ja. Abschließend dazu sagen, da gibt es auch den schönen Podcast auch mit Hajo Seppelt, Geheimsache Doping, über diesen ganzen Fall Claudia Pechstein, hört es euch an, die kämpft ja im Endeffekt bis heute noch
ja.
um ihre Unschuld ja. und es ist ja bis heute noch nicht richtig geklärt, was hat sie jetzt gedopt, hat sie nicht gedopt, ja, und das ist ja ein Prozess, den fühlt sie ja gefühlt seit 25 Jahren, ja, und da ist es nie zu einem... Also da gibt es ja so viele Aspekte und so viele Urteile und wie auch immer hin und her und da und da. Also es ist schon alles dann schwierig, richtig zu beurteilen, was ist Doping, was ist nicht. In solchen Fällen. In anderen Fällen ist es ja ganz klar, muss man auch ganz ehrlich sein.
Ja, ich denke, wenn man jetzt die ganze Geschichte Yannick Sinner aus der Sicht von Yannick Sinner betrachtet, dann würde man sagen oder müsste man sagen, der arme Yannick Sinner, der nichts dafür kann, weil sein Physio das irgendwie das Mittel benutzt hat und er hat eine harte Zeit hinter sich und er muss mit den Konsequenzen leben und es ist immer so ein Schleier, der jetzt um ihn ist erstmal und das ist für ihn, wenn er gesperrt worden wäre, wäre es total bitter, weil es alles zu Unrecht ist, wenn man das aus der Sicht von Yannick Sinner nimmt. Ja, bittere Geschichte, weil die Geschichte auch total plausibel und glaubwürdig erscheint. Wenn man es aber aus der anderen Perspektive sehen will, dann ist es natürlich... kann die Geschichte auch sehr fragwürdig sein. Viele Fragezeichen und auch unfair für die anderen Spieler gegenüber.
Auf jeden Fall.
Da man es aber nicht herausfinden kann und wird,
ja.
wird es jetzt einfach so bleiben. Und man muss halt selbst für sich entscheiden, wie man das Ganze halt sehen will.
Richtig, man muss es im Endeffekt, ich vermute, dass es jetzt folgendermaßen ablaufen wird. Vielleicht wird die WADA auch noch ein Statement machen und sagen, ja, wir teilen die Meinung des unabhängigen Tribunals, die das auch so bestätigt haben. Und wenn man auch mal davon ausgeht, dass das wirklich unabhängig war und die nicht wussten, wer das ist, und 3 Experten, Doping-Experten weltweit, die das so einschätzen, da muss man auch einfach mal sagen, ja, okay, müssen wir denen halt einfach auch mal glauben, ne? Wir sind halt dafür, sind Experten da. Immer mit dem Hintergrund, ist das wirklich alles so abgelaufen? Ich vermute, dass es dieses Statement geben wird von der WADA. Das ist alles okay. Wenn die das nicht sozusagen d'accord sind, dann geht das vielleicht nochmal weiter vor den Internationalen Sportgerichtshof. Ja. Aber meine Vermutung ist, das wird alles glatt durchgehen. Es werden darauf wieder irgendwelche Protokolle geändert, weil ich sehe es ja ganz genauso. Jemand, der die finanziellen Mittel nicht hat, diese Zweiklassengesellschaft, ja, der nicht diese Money-Power im Hintergrund hat, zu sagen, ich kann mir holen an Unterstützung, was auch immer, es spielt keine Rolle für mich. Ja. Wer das nicht kann, der hat halt ein Problem, weil Der hätte wahrscheinlich keine Berufung einlegen können oder beziehungsweise hätte er die, keine Ahnung, wahrscheinlich selbst schreiben müssen. Ja, und dann machst du halt Fehler, weil du halt irgendwas falsch formulierst.
Gar nicht weißt, was du da genau sagen sollst.
Weißt du gar nicht, was du reinschreiben sollst. Ja. So ungefähr schreibst du, ja, ich bin unschuldig, weil ich habe mein Physio hat es genommen, ja, hat mir das gegeben, heißt es so. Und dann heißt es so, dein Physio kauft das, okay. Und dann wird der, was weiß ich, weißt du, so, da verstrickst du dich nur
rein. Ja, die Anwälte wissen natürlich, die Top-Anwälte wissen genau, was sie da sagen müssen.
Die da halt drauf spezialisiert sind.
Wie beispielsweise, dass wahrscheinlich dieser Dialog, der da stattgefunden hat zwischen Sinner
und seinem essentiell Physio, ist, ja,
dass der sehr wichtig ist, dass man das erwähnt.
Genau.
Das weißt du natürlich nicht als eingestellte Person. Da bringt mich noch ganz kurz dazu, der Trainer von Sinner, der hatte vor Yannick Sinner ein Interview gegeben, im Rahmen jetzt der US Open, Darren Cahill.
Aber das war nach der Veröffentlichung.
Nach der Veröffentlichung, genau. Der wurde dann dazu gefragt. Mhm. Und da ging es eben auch darum, dass die Journalistin kritisch gefragt hat, warum hatte Yannick Sinner die Möglichkeit, direkt dieses Emergency-Meeting, nachdem der positive Test rauskam oder diese Sperre bekommen hat, direkt diese Berufung einzulegen.
Mhm.
Und jetzt im Fall Simona Halep, der Hintergrund ist, Darren Cahill war auch damals der Trainer von Simona Halep.
Ja, auch stimmt, ja klar. Ja, ja.
Als sie positiv getestet wurde. Und dann hat er gesagt, sie durfte nämlich nicht direkt Berufung einlegen, sie wurde erstmal gesperrt und konnte erst im Nachhinein dann den Weg gehen, das Ganze anzufechten.
Ja.
Und da hieß es, dass Yannick Sinner sofort nachweisen könnte oder konnte, woher dieses Dopingmittel kommt. Der konnte sofort die Geschichte darlegen. Mhm. Das Dopingmittel, was in meinem Körper gefunden wurde, das lag da und da und daran. Das wurde in diesem Spray von meinem Physio und konnte die Geschichte sofort angeblich wiedergeben. Simona Halep wusste eben nicht, wo dieses Dopingmittel herkommt, was in ihrem Körper gefunden wurde.
Okay.
Und die hatten keine Geschichte dazu.
Ja.
Deswegen wurde sie erstmal gesperrt und dann hatte sie Zeit sozusagen nachzuforschen, okay, wo kommt dieses Dopingmittel in meinem Körper her? Und als sie das dann wusste oder hatte eine plausible Erklärung, konnte sie dann hingehen und konnte ihre Geschichte darlegen und dann wurde das Ganze dann nochmal aufgerollt und diskutiert.
Ja, ja.
Ja, das ist natürlich, aber das kommt dann wieder zurück zu der Frage, wusste das Team oder Yannick Sinner schon,
was auf sie zukommt,
und die konnten sich dann die Geschichte zurechtlegen?
Ja.
Oder wussten die erstmal gar nichts und es hieß, du hast einen positiven Test, wir sagen dir aber nicht, welches Mittel es ist und wir sagen dir nicht, welche Dosis.
Ja.
Und er musste dann seine Geschichte präsentieren und die hat dann perfekt gepasst.
Ja.
Das ist die große Frage
in der ganzen Geschichte. Weiß ich, kann ich mal nachgucken, ob man das rausfindet. Aber ja, das ist natürlich dann schon, wenn du dir eine Geschichte zu Fakten ausdenkst.
Die du nicht kennst?
Genau.
Dann ist, und die passt dann perfekt, dann musst du sagen, okay, Respekt. Ja, gut, okay. Also dann wird es wohl stimmen.
Ja. Richtig. So stand der Dinge jetzt.
Aber das bringt uns ja jetzt vielleicht zu den News Open.
Richtig.
Denn das war nämlich der Interview bei den News Open. Da wurde er dann auch gefragt, ob eben der Physio und der Fitnesstrainer noch weiter im Team sind. Da war er noch sehr zurückhaltend, hat gesagt, die sind aktuell noch nicht da, aber wir können dazu noch nichts sagen. Dann kam raus, okay, die sind nicht mehr im Team, Yannick Sinner.
Ja, stand jetzt, genau, also internationale, italienische Presse hatte berichtet, dass er mit denen, die Wege sich getrennt haben. Also wenn er die zurück ins Team holt, das wäre völlig unglaublich.
Das kann er ja gar nicht,
geht gar nicht mehr. Ja.
Ja, jedenfalls stand jetzt, er wird bei den News Open teilnehmen.
Ja.
Und ich glaube, jetzt einfach mal so allgemein zu den News Open, was das Männerfeld angeht. Wir sagen es ja schon immer jetzt bei den letzten Grand Slams, es ist so offen wie nie.
Ja.
Genauso sehe ich es aber auch, jetzt einfach nur mal vielleicht mal die Topspieler einmal durchzugehen. Yannick Sinner, der diese Doping-Affäre im Hintergrund hat. Man weiß nicht, wie er drauf reagiert. Setzt es kräftefrei.
Er hatte ja auch gesagt, dass ich versetze dich mal selbst in die Lage. Was muss das für ein Horror 5-6 Monate gewesen sein? Weißt du? Du wachst doch jeden Morgen mit Bauchschmerzen auf oder gehst mit Bauchschmerzen ins Bett, denkst dir so, was ist das für eine Scheiße hier? Ja, wenn es wirklich unschuldig war und wie auch immer. Also, wie gesagt, es war bestimmt eine harte Zeit für ihn. Er hat auch Olympia nicht teilgenommen, hat diverse Turniere abgesagt. French Open war ja auch so ein bisschen körperlich am Struggeln. Ne? Also ich glaube, dass es schon eine richtig harte Zeit war.
Genau, man weiß nicht, was es jetzt in ihm auslöst. Ist er befreit, kann befreit aufspielen oder ist es vielleicht, dadurch, dass es jetzt jeder weiß, ist es jetzt noch schwieriger für ihn und man weiß es nicht. Djokovic, nach seinem Olympiatitel, wie reagiert er jetzt? Ist er jetzt komplett, ist er losgelöst und kann ganz befreit aufspielen, weil er alles erreicht hat? Oder aber ist vielleicht, dadurch, dass er jetzt alles erreicht hat, ist vielleicht dieser Druck ein bisschen weg und er ist ein bisschen Zufriedenheit, stellt sich ein. Und
bei ihm auch jetzt, gab es schon Berichte jetzt schon wieder, er hat ein Training abbrechen müssen, ist körperlich anscheinend vielleicht, also zumindest an dem einen Tag angeschlagen gewesen. Wie sieht's da aus? Ja, ähnlicher Fall.
Alcaraz, da habe ich heute Morgen ein Video gesehen, der umgeknickt. Ist im Training umgeknickt.
Ja.
Gut, okay. Mittlerweile ist es
musste Training auch abbrechen?
Musste abbrechen, aber mittlerweile ist es so, jeder Schritt und Tritt wird von Kameras verfolgt heutzutage, von Handykameras. Und man sieht alles und es wird über alles diskutiert. vor 10 Jahren hast du eigentlich in den Vorberichten nichts gehört von den Spielern, wie die trainiert haben, weil das wurde einfach gar nicht aufgezeichnet. Wer weiß, wie das vor 15 Jahren war, wie oft Federer sein Training vor einem Grand Slam kurz gehalten hat, abgebrochen hat, nicht trainiert hat, weil er vielleicht noch irgendwie Beschwerden hatte. Mittlerweile kriegst du alles mit.
Ja.
Aber ja, er ist umgeknickt anscheinend. Man weiß nicht, wie es seinem Knöchel geht.
Ja.
Nadal nicht dabei.
Richtig.
Hat wieder zurückgezogen.
Will aber Laver Cup spielen. Ist schon wieder am Trainieren, habe ich Videos
gesehen. Genau, ist am Trainieren in seiner Academy. Tsitsipas mit neuem Trainer. Ich weiß es nicht, gibt es einen neuen Trainer oder ist er alleine unterwegs? Weil er hat sich ja von seinem Vater getrennt. Wird man auch sehen. Also ich weiß noch nicht, ob er einen neuen Trainer hat.
Ja, sehe ich aber jetzt nicht als ein Garant fürs Halbfinale, bin ich ganz ehrlich, sondern maximal Achtelfinale.
Aber trotzdem interessant zu sehen, wie er auftritt, wenn er einen neuen Trainer hat oder wenn er alleine auftritt, ob es vielleicht jetzt irgendwas einen Effekt hat, dass er sich von seinem Vater als Trainer getrennt hat.
Ja.
Medvedev, der eigentlich auf Hardcore zu Hause ist und der auf Hardcore seine besten Ergebnisse hat, hat jetzt die Vorbereitungsturniere nicht gut abgeschnitten.
Richtig.
Der ist beides Mal, glaube ich, in der ersten Runde bei den Tausendern ausgeschieden in Montreal und in Cincinnati.
Untypisch für ihn, richtig.
Ja, hat nicht sehr gut gespielt. Kyrgios ist zwar wieder zurück, hat jetzt UTS gespielt, dieses Show-Turnier, spielt aber noch nicht die US Open und musste auch da wieder aufgeben, weil er wieder Handgelenkschmerzen hatte. Aber gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass er einfach zu viel war und der musste es einfach nur schonen.
Hoffen wir es mal, weil das, wenn das wieder ein Rückfall ist, dann
Zverev ist auf jeden Fall einer, über den wir sprechen müssen.
Ist, hatte nach French Open hat er ja angekündigt, dass er sich körperlich nicht gut fühlt. Ja, beim nächsten Turnier es war nicht Cincinnati, sondern Montreal.
Nee, Hamburg direkt.
Hamburg.
Nach Olympia.
Genau, Olympia Hamburg. Dann hat er gesagt, er muss sich untersuchen lassen, hat er Hamburg gespielt und dann ist er ja Olympia gegangen und dann kam ja Montreal. Da hatte er dann, ich weiß gar nicht, gegen wen er verloren hat.
Gute Frage.
Ganz knapp. 7-5, 6-7, war sogar gegen Sinner. Ja, siehst du, klar, gegen Sinner hat er verloren. Und ja, hat er die ganze Zeit gesagt, dass er sich irgendwie auf dem Platz nicht so wohl fühlt, körperliche Probleme hat. Da bleibt es natürlich auch abzuwarten.
In Montreal hat er gegen Korda verloren in der dritten Runde. Gegen Korda in drei Sätzen. Und dann in Cincinnati hat er gegen Sinner
knapp verloren. Ich verwechsel diese Turniere immer.
Also muss man ja trotzdem sagen, zwei super gute Turniere, ja. Einmal im was ist das hier? Viertelfinale war das dann.
Ja.
Und einmal im Halbfinale.
Der ist halt so unglaublich stabil einfach, ja. Er ist immer für mich ein Garant fürs Halbfinale inzwischen. Und ich sag dir, Hardcourt ist sein Belag, ja. Und ich traue ihm da auch einfach viel zu, ja. Wenn er einfach schaut, dass er weiter ein bisschen aggressiver spielt. Für mich hat er immer dann eine Partie, wo er dann so ein bisschen zu passiv wird, ja, und dann, wenn dann jemand kommt im Viertelfinale, der ihn dann einfach dann rausnimmt, weil er aggressiver spielt als der Zverev, da ist, glaube ich, seine größte Schwachstelle.
Ja, und ich glaube, wenn man sich seine Grand-Slam-Historie anguckt, meistens die Turniere oder die Grand-Slams, bei denen er in den ersten Runden extrem struggelt und schon Matchbälle gegen sich hat oder hinten liegt und diese Matches dann noch dreht, dann wird er im Laufe des Turniers immer stärker und kommt extrem weit.
Ja.
Turniere, bei denen er super startet in den ersten Runden, man glaubt, boah, der hat sein Spiel beisammen und der spielt unglaublich gut. Dann kommt plötzlich ein Match, bei dem man ganz unerwartet ausscheidet, wie jetzt beispielsweise Wimbledon. War er ja laut seinen Aussagen, war er verletzt. Aber es bleibt immer interessant bei ihm, wie er in die Turniere reingeht. Das ist immer eine Wundertüte, richtig. Aber er ist einfach, muss es so sagen, einer der konstantesten Spieler oder hat sich zu einem der konstantesten Spieler in der Weltspitze entwickelt, nach Sinner, Alcaraz, Djokovic, der wirklich am konstantesten auf allen Belegen, bei allen Turnieren immer am weitesten kommt.
Ja. Ich glaube, Weltrangliste, ich müsste gleich mal nachgucken, wie die ATP-Weltrangliste gerade aussieht. Ich glaube, dass er...
ist er nicht aktuell sogar die 3 wieder?
Du meinst, dass er die... 1 ist Jannik Sinner, 2 ist Djokovic, Alcaraz 3, 4 ist Zverev, aber alles sehr, sehr knapp beieinander. Also Djokovic, Alcaraz und Zverev haben beide, liegt die Spanne hier zwischen 7.000 und 7.400 Punkten. Also er hat auch die Chance, noch die 2 der Welt zu sein, so ungefähr. Ohne Grand-Slam-Sieg bisher, ja. Also das erinnert ja schon fast an Wozniacki, die einzige der Welt war, lange Zeit ohne Grand-Slam gewonnen zu haben. Und das sieht man einfach, wie stabil der ist. Zu den US Open muss man sagen, die Geschichte hat auch gezeigt, es ist der Grand Slam, wo es immer die Chance war für andere mal zu siegen.
Mhm.
Das haben wir bei den Australian Open nicht. Da hat gefühlt immer Federer, Nadal oder dann die letzten Jahre eigentlich Djokovic gewonnen.
Ja klar, die Spieler kommen aus der Vorbereitung, richtig, sind top in Form und bei News Open haben die ganze Saison in den Knochen.
Genau, der späte Termin, die ganze Saison in den Knochen. French Open war Nadal, ja. Wimbledon war irgendwie auch immer Federer, Nadal und Djokovic, ja, die letzten Jahre. Jetzt kam natürlich noch Alcaraz dazu, ja. US Open hatten wir immer mal andere Sieger, also Wawrinka, Murray, Cilic,
Del Potro.
Ja, also es ist die Chance, glaube ich, das Turnier mit der größten Chance, so am Ende der Saison, dass es da mal eine Überraschung gibt. Ich schließe Überraschung aus von Kaspar Ruud. Ich schließe aus, ja, Denis Shapovalov, diese ganze, ich schließe Rune. Aus.
Bruno, Tsitsipas,
Auger Aliassime, schließe ich aktuell raus, aus Rublev auch, ja. Ich glaube, es macht einer von, ja, den Big Guys wieder. Ich schließe auch aus Dimitrov und Hurkacz und Deminauer. Also, die sehe ich da einfach nicht. Ja, ich sehe da wirklich halt eigentlich einer aus den vier macht. Zverev, Alcaraz, Djokovic, Sinner, wenn sie alle fit sind. Ja, muss man einfach aktuell sagen, spielen sie die Peak-Performance bei denen ist einfach immer die beste. So sehe ich es.
Gibt es bei dir aber einen Spieler, von dem du jetzt sagen würdest, okay, da bist du mal ganz gespannt, wie der abschneidet. Also ich habe einen, das ist Musetti, weil der einfach jetzt die letzten Monate so gut gespielt hat und ich ihm schon zutraue, dass er jetzt auch bei den News Open vielleicht mit so einem Selbstbewusstsein reingeht, dass er weit kommen kann. Hast du da einen Spieler, den du so ein bisschen als Underdog siehst?
Aktuell nicht, nein. Also Musetti, ja, aber muss man auch sagen, er ist, glaube ich, jetzt auch nicht der ausgewiesene Hardcore-Spieler. Deswegen bezweifle ich das. Ich habe da aktuell keinen, den ich da auf der Liste habe, der mich überraschen könnte. Ich sag, wer gut drauf ist und wer vielleicht aus den so zwischen Top 10 oder Top 20, zwischen Top 10 und Top 20, also zwischen Position 10 und 20 gefährlich werden könnte für alle, ist in den USA Ben Shelton.
Oh, darf man nicht vergessen, ja. Die Amerikaner jetzt bei den News Open.
Genau. Da sehe ich ihn eigentlich als derjenige von den Amerikanern, der für mich am gefährlichsten ist. Natürlich auch Taylor Fritz, der einfach auch sehr, sehr stabil spielt. Ja, jetzt inzwischen die 12 der Welt. Also er ist sehr, sehr stabil. Aber sehe ich ihn als gefährlichsten. Ich sehe auch nicht Holger Rune. Das ist einfach für mich zu viel Hickhack hin und her mit seinem Trainer und wie auch immer. Aber Ben Shelton könnte für mich einer sein, der wenn der einen Lauf schiebt, gefährlich ist.
Und er hat die Chance, in der ersten Runde Dominic Thiem in den Ruhestand zu
schicken. Ja, da haben wir ja letztes Mal Podcast Quatsch erzählt. Eigentlich, das war ja so groß aufgefühlt. Wir haben ja gesagt, Karriereende von dem. Ja. Es war das letzte Mal, dass er in Kitzbühel spielt. Ja. Das ist ja auch seine Heimat in Österreich, ja, dass er da gespielt hat. Er spielt jetzt nochmal, das letzte Turnier ist in Wien, Stadthalle, so wie ich es jetzt verstanden habe. Da muss man jetzt mal sagen, okay, da haben wir Quatsch erzählt, aber es ist Stadthalle Wien. Ich finde, nochmal ein weiteres Thema, kann man sich überall, ich finde, er hat die Wildcard bekommen fürs Hauptfeld. Verstehe ich nicht, sage ich ganz ehrlich. Das ist einem Spieler eine Wildcard zu geben. Ja, er hat das Turnier gewonnen, er hat viele Verdienste um das Tennis gehabt, aber das ist ein Spieler, der will seine Karriere beenden ein paar Wochen später, der jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr die Leistung bringt, um eigenständig in den Grand Slam reinzukommen. Ja. Dass man dem jetzt nochmal eine Wildcard gibt. Ich verstehe es nicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Ich verstehe es nicht. Gibt es einem jungen Spieler? Ja. Viele sagen, sind da anderer Meinung, er hat es verdient. Ich sage, nee. Und ich glaube auch, Thiem hat es ja auch reflektiert bei den French Open gesagt, dass er es nicht verdient hat, eine Wildcard zu bekommen. Er hatte genug Zeit, sich da in die Position zu spielen, um da selbstständig reinzukommen. Ich verstehe es nicht. Thiem hat in Wien, in Kitzbühel schnell verloren, hat glaube ich, seitdem auch kein Turnier mehr gespielt. Er hat, glaube ich, sogar Bundesliga-Tennis gespielt. Bei Mannheim hat er auch gegen irgendeinen, ich sag's mal ganz fies, No-Name verloren. Ja, aber gut.
Schön ja, generell das Thema Wildcards ist halt einfach, bleibt weiterhin sehr fraglich. Wawrinka hat auch eine Wildcard bekommen.
Ja.
Klar, Wawrinka ist noch top in Schuss, aber er ist auch 39.
Ja, und er hat auch nicht das Ranking, um drin zu sein. Ne?
Genau, es ist ja nicht so, dass es für mich, meine Interpretation von der Wildcard ist, für Spieler gedacht, die extrem jung sind, die noch nicht das Ranking, um reinzukommen, um denen eine Chance zu geben,
richtig,
den Weg zu erleichtern und sich auf der großen Bühne zu zeigen.
Ja.
Oder Spieler, die lange verletzt waren und zurückkommen wollen.
Richtig.
Und die vielleicht nicht die Chance hatten, vorher viele Vorbereitungsturniere zu spielen, um ihr Ranking aufzubessern, dass man ihnen vielleicht auch da den Push gibt, okay, du bist eigentlich, du gehörst dahin, ich gebe dir eine Wildcard. Wie du sagst, Wawrinka hat jetzt so lange, er spielt, er ist nicht verletzt, er hat nicht das Ranking reinzukommen, warum gibt man ihm eine Wildcard?
Ja.
Gleiche betrifft Thiem. Und dann natürlich wieder, die spielen sich die Wildcards eben die Länder hin und her. Also natürlich ein junger Amerikaner hat eine Wildcard. Dann hat hier ein junger Australier eine Wildcard. Schoolcade. Dann hat ein noch ein junger Amerikaner. Und natürlich ein junger Franzose hat eine Wildcard bekommen. Also es sind einfach die Länder, die die Grand Slams austragen, ja, wie wir schon mal
drüber halt gesprochen haben. Die
schieben sich die Wildcards hin und her.
Ja.
Es ist natürlich dann für die Spieler aus anderen Nationen natürlich einfach dann ein kleiner Nachteil. Es ist so, die Athleten oder die Spieler, die aus den Ländern kommen, Frankreich, England, Australien, USA, haben, was die Grand Slams angeht, einfach einen riesen, riesen Vorteil, weil sie eben dann die Wildcards bekommen.
Genau. Wir werden nächste Woche eine Folge einschieben zu der ersten Woche US Open.
Jawohl.
Updates geben. Und da wird sich wahrscheinlich auch schon viel zeigen. Ich glaube, es gibt immer mal wieder hier so Überraschungen. Also ich würde mir jetzt auch nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass Hurkacz ins Achtelfinale kommt. Kann auch für mich zweite Runde rausfliegen. Ja, das gleiche gilt für Ogier Aliassime und auch Musetti. Ich sage, das ist für mich alles nicht so deutlich. Ich glaube, da werden wir einige Überraschungen sehen. Und ja, ich freue mich auf die Übertragung der US Open.
Viel Spaß euch beim Gucken und wir hören uns beim nächsten Mal.